24. Brief. Dass ich diese Frage eines Tages von Ihnen hören würde, konnte ich als gewiss erwarten. Ich wundere mich nur, dass ich sie nicht längst vorgelegt erhielt. Ich staune auch darüber, dass sie mir so selten von Suchenden vorgelegt wurde. Es ist, als fürchte man, ich könne sie so beantworten, wie man sie eben doch nicht beantwortet sehen möchte. Von Jesus wird erzählt, wie allen Christgläubigen bekannt ist, dass er einmal gesagt haben solle, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater verleugnen, der im Himmel ist. In dieser Fassung, als Drohung, ging dieses Wort gewiss nicht über Jesu Lippen. Aber diese Drohung war einer Heranwachsenden eifersüchtig um ihren zahlenmäßigen Vorrang vor anderen Kultvereinen damaliger Zeit ringender Mysteriengemeinschaft, die eben im Begriffe war, sich aus dem Volksverband des antiken Judentums zu lösen, der sie durch einen der Seinen, wenn auch ungewollt, hervorgebracht hatte, recht aus dem Herzen gekommen. So musste der Gesalbte, dem man nun frei nach den umgebenden Vorbildern im Mysterium nahte, gesprochen haben, und darum hatte er so gesprochen. Die Berichte über sein Leben und seine Lehre waren ja vorläufig nur kultisch verwendete Rezitationstexte, noch nicht wie später Heilige Schrift. Aber ein belegbildender Anlass, diese Drohung zu formulieren, war für die Gestalter der Texte dennoch gegeben, denn Jesus hatte einst wirklich darauf hingewiesen, dass der Mensch unmöglich zwei Herren dienen, also im äußeren irdischen Leben sich anders verhalten könne, als ihm seine seelische Einsicht vorschreibe, wenn er nicht zum Verräter an sich selbst werden wolle. Das hieß freilich nur, dass irdisches Verhalten ewigem Gesetz entsprechen müsse und dass der Mensch nicht etwa nach einem System sein irdisches Leben führen könne und dabei nach einem anderen in sein ewiges Heil zu kommen vermöge. Aber daraus ließ sich mit Leichtigkeit die Drohung drechseln, die man brauchte, um die allein der Tierseele entstammende Seelenangst in den Dienst der Propaganda für den neuen Mysterienkult zu zwingen. Man ließ nicht Raum für Zweifel. Das war damaliger Art nicht gemäß. Der Meister, der Kyrios, der Gesalbte, hatte von nun an gesagt, dass er jene vor seinem himmlischen Vater nicht anerkennen werde, die ihn, was hier heißen will, den ihn in einem neuen Mysterium kultisch erlebenden Verein, nicht als Erfüller ihres seelischen Vorahnens vor allen Andersdenkenden zu propagieren bereit gewesen seien, während ihres Erdenlebens. Dass die psychologische Beurteilung ihrer Nebenmenschen von Seiten der ersten Leiter des damaligen neuen Mysterienkultes richtig war, wird man nicht bezweifeln. Aber man wird auch nicht bezweifeln dürfen, dass die nur gelegentliche Befolgung geistigen Lebens betreffender Anweisungen, und um solche handelt es sich wesentlich in Jesu Lehren, nur frivole Spielerei ist und vor dem ewigen Geiste gegenstandslos, wenn sie nicht gar Abwehrkräfte im Geistigen auslöst, deren unheimliche Gerechtigkeit jedem, der sie schon in ihrer Auswirkung an anderen auf Erden gewahrte, erschütternde Schauder der Seele erregen musste. In gewissem Sinne ist also doch aus der nach Jesu Zeit formulierten Drohung die harte Wahrheit herauslesbar, dass alle Beschäftigung mit geistgegebenen Anweisungen nicht zum erstrebten Ziele führt, wenn nicht der diese Anweisungen kennende, die aus ihnen hervorgehenden Konsequenzen zieht, aller Außenwelt gegenüber. Auch sie gewahren sich nun vor der Notwendigkeit, im Außenleben ihrer Mitwelt gegenüber die Konsequenzen aus den durch mich erhaltenen Lehren zu ziehen und erklären sich bereit dazu, kommen aber noch nicht recht mit sich darüber ins Reine, wie das geschehen müsse. Ich habe allerdings in meinem Buche »Der Weg meiner Schüler« schon gezeigt, wie fehlwegig das Bekehren wollen zu den in meinen Büchern dargebotenen Lehren ist, so dass ich sie davor wohl kaum noch zu warnen brauche. Aber man verkennt auch von Grund aus den Sinn der Existenz dieser Bücher und ihre in Wahrheit einzigartige Verankerung im Ewigen, wenn man voll gut gemeintem Betätigungsdrang im Sinne ihrer Verbreitung glaubt, es müsse ihnen eine offizielle Wirkungsbasis geschaffen werden. Ihre Frage, wie sie auf richtige Art die Konsequenzen ihres geistigen Voranschreitens nun auch in der Außenwelt ziehen sollen, muss von den in diesem Zusammenhang von Ihnen erwähnten Möglichkeiten in Bezug auf meine geistigen Lehrbücher scharf getrennt werden. Gewiss will ich es durch meine Erörterungen in dem Buche »Der Weg meiner Schüler« nicht etwa als unerwünscht angesehen wissen, wenn man eines meiner Bücher ebenso weiterempfiehlt wie einen Romanband, durch den man selbst künstlerisch beeindruckt wurde. Ich warne in meinem Buche lediglich vor einem sich mehr oder weniger aufdrängenden Missionieren, vor der Selbstberufung zu einem vermeintlich nötigen Apostolat. Es ist auch eine Selbstverständlichkeit und nur Erfüllung literarischer Anstandspflicht, dass man die Quelle deutlich nennt, wenn man Zitate aus meinen Büchern bringt oder durch ihre Wortbildungen sich anregen lässt. Schließlich sind die Verkündigungen meiner Bücher von mir in Form gefasst, und diese Form ist mein geistiges Eigentum, das ich nicht unter dem köstlichen Vorwand, es handle sich doch um geistig gegebene Lehren, zur Freibeute gemacht wissen will. Und nicht nur die künstlerische Form ist mein ausschließliches geistiges Eigentum, sondern auch die rein gedankliche Darlegung. Aber das alles geht sich hier wohl kaum an, denn es handelt sich bei den aus der Aufnahme meiner Lehrtexte erwachsenden Konsequenzen überhaupt nicht um die Bücher, sondern um ihr praktisches Verhalten im äußeren Leben, und hier dürfte es doch wahrlich nicht gar zu fern liegend sein, zu erkennen, dass alles allmählich aus diesem Leben schwinden muss, was sich mit einem Befolgen der Ratschläge und Lehren in meinen Büchern nicht einwandfrei vereinigen lässt. Ebenso ist doch auch leicht zu verstehen, dass es mit dem bloßen Vermeiden des Unvereinbaren nicht getan ist, sondern dass sie nun auch die moralische Pflicht haben, ihr Leben mehr und mehr durch bewusstes und gewolltes Gestalten des meinen Räten entsprechenden Positiven in ihrem ganzen Tun, Reden und Verhalten zu bereichern. Mit dem Reden meine ich aber beileibe nicht etwa ein stetes im Munde tragen meiner Worte. Ihr Reden soll sich vielmehr in ihnen selbst vor meinen Worten stets verantwortbar erweisen. Andererseits steht es Ihnen jederzeit frei, sich, wo Sie es für angebracht halten, auch namentlich zu mir zu bekennen. Nur sollte das, wo es geschieht, in einer Art geschehen, die einigermaßen der Würde solchen Bekennens entspricht, also etwa auf ähnliche Weise, wie sich wissenschaftlich tätige Menschen mit Selbstverständlichkeit zu den Begründern ihrer Schulen, ihrer aufgrund gewisser Erkenntnisse geeinigt strebenden Gruppe bekennen. Damit werde ich wohl heute meinen Brief beenden dürfen, wobei ich hoffe, Ihre Fragen von allen Aspekten her beantwortet zu haben. Je mehr Sie Sorge tragen, dass sich Ihre durch meine geistigen Lehrbücher in Ihnen erweckten Erkenntnisse in Ihrem Leben praktisch auswirken, desto mehr werden Sie auch Ihrem Außenleben dienen. Seien Sie gesegnet in allem, was Sie geistigem Gesetz entsprechend an Gutem in die Außenwelt tragen.